Mein Name ist Franziska Steinhauer und ich bin Krimi-Autorin. Mein Kurzkrimi für heute heißt Grenzgänger. Ich weiß eigentlich gar nicht, warum ich Ihnen diese Geschichte erzähle. Vielleicht nur, weil Sie mich nicht kennen und auch nicht sicher sein können, ob sie stimmt. Wer weiß schon so genau, warum etwas geschieht, nicht wahr? Nicht alle Lebensentscheidungen erscheinen populär. Einige stellen hohe Ansprüche an Mut und Entschlusskraft. Auf der anderen Seite hält das Leben oft genug Situationen für uns bereit, die so nicht hinnehmbar sind, schlicht unakzeptabel. Hier ist Handeln angesagt und was getan werden muss, soll man auch nicht aufschieben. Roger hat sein ganzes Leben hier in Schengen verbracht. Wir lernten uns auf einem Weinfest kennen, zu dem mein Vater, ein weltbekannter Champagnerproduzent, angereist war. Liebe auf den ersten Blick. Nun leben wir seit 12 Jahren in dieser Straße am Ortsrand Schengens, Seckerbach, mit Blick auf den Wald. Ein Häuschen mit großem Garten, Platz für die Kinder und Kontakte zu den Nachbarn. Perfekt. Eigentlich. Doch vor 5 Jahren änderte sich plötzlich etwas, zunächst nur atmosphärisch. Zuerst dachte ich, er leide unter den Kindern. 3 davon sind manchmal ziemlich anstrengend. Dann hatte ich den Verdacht, er nähme sich die Demenz seiner Mutter zu sehr zu Herzen, die in einem Heim in Deutschland lebte und mich nicht sehen wollte, weil sie mich für eine Hexe hielt. Roger wechselte den Job, arbeitete nun in 14-tägigem Rhythmus auf einer Bohrinsel. Meine Freundin murmelte verständnisvoll von Schweiß und Lebensgefahr, Arbeit als Herausforderung und meinte, Männer bräuchten das. Roger behauptete, er brauche das Geld, um seine Mutter zu unterstützen, ihr die Pflege zuteilwerden zu lassen, die sie verdiene. Was sie verdient gehabt hätte, wäre ein Bad in einem Haibecken, aber Roger als einziger Sohn sah das anders. Wir pendelten uns ein, organisierten unser Leben um Bohrinsel und Schwiegermutter. Doch Männer werden manchmal nachlässig bei dem Versuch zu verschleiern. So ist es auch mit Roger gewesen. Da ich diejenige in unserer Ehe war, die über Geld im Überfluss verfügte, ging ich für die Familie einkaufen, auch für Roger. Und als er dann eines Tages in diesem rot karierten Unding einer Billigkette nach Hause kam, wusste ich natürlich, dass ich das nicht für ihn besorgt hatte. Aufmerksam beobachtete ich ihn, bemerkte Abweichungen. Sie wissen schon, neue Handgriffe beim Sex zum Beispiel, sonderbare Formulierungen. Und dann dieses Foto. Es steckte in einem Umschlag mit Absender, Perl Deutschland. Eine junge Frau mit 2 Kindern, einem Jungen, den ich auf 4 schätzte, und einem Baby, das wohl, wenn die Farbe der Kleidung eine Aussage sein sollte, ein Mädchen war. Die Frau war das komplette Gegenteil von mir. Ihr dümmliches Grinsen dominierte das Bild. Ein Liebesgruß war in schwungvoll charakterlosen Lettern auf die Rückseite geschrieben. Ich bin niemand, der lange zögert. Entschlossen setzte ich mich ins Auto und fuhr nach Deutschland. Keine Hürde. Über die Brücke auf die B407 und dann nur noch geradeaus. Hinter der Grenze am Ortsausgang von Perl hiefte ich mein Fahrrad aus dem Van. Schließlich konnte ich nicht riskieren, dass er meinen Wagen bei der Erkundung entdeckte. Meine Haare schob ich unter ein altmodisch gemustertes Kopftuch, das so schauderhaft aussah, dass ich es auf dem Rückweg sicher entsorgen würde, und streifte einen unvorteilhaft geschnittenen Pulli über, der meine Figur vollständig verbarg. Frisur und Shape, das waren die Dinge, die sich einem Beobachter einprägten. Die dicke alte Frau auf dem Rad würde niemand mit mir in Verbindung bringen. Ein Blick über den Zaun genügte. Das Gespräch mit dem geschwätzigen Nachbarn brachte die endgültige Klarheit. So eine nette Familie sei das, auch wenn der Gatte ja nur alle 14 Tage bei seinen Liebsten sein konnte. Es gäbe nie Streit, ein harmonisches Miteinander und die süßen Kleinen erst. Marlies, eine wunderbare Mutter, und Roger, wie er in Deutschland hieß, so ein idealer Vater. Sie sprechen seinen Namen in Deutschland anders aus. In meinen Ohren klang es falsch, aber wahrscheinlich störte es ihn nicht einmal. Ich beschloss, mir die Gegend anzusehen, in der mein Roger mit Familie Nummer 2 als Roger lebte. 2 Straßen von der Familienidylle entfernt hatte eine Forschungseinrichtung ihr Außengehege eingerichtet. Das unscheinbare Schildchen verwies auf eine gentechnologische Erkundungsanlage. Man züchte hier optimierte Bienenvölker, erzählte mir der gelangweilte Wachmann, der sich offenkundig freute, einen Gesprächspartner gefunden zu haben. Auf die Frage, was optimiert genau bedeuten solle, antwortete er, man experimentiere mit Fluoreszenz und Biolumineszenz. Stellen Sie sich das mal vor, leuchtende Bienen! In der hereinbrechenden Dämmerung ein tolles Schauspiel, meinen Sie nicht? Ich fand das jedenfalls sehr interessant. Der Wachmann plauderte, es gäbe einige Völker, die fluoreszierten, dadurch könnte man sie besser voneinander unterscheiden und sie wiederfinden, falls das Volk sich teilte. Rosa, violett, grün, blau. Er glaube, verriet mir der leutselige Mann, inzwischen seien wohl eine Menge Farben ins Erbgut eingeschleust worden. Vertraulich raunte er, im Moment könne man sie im Raps fliegen sehen. Auf den ersten Blick seien sie von normalen Bienen nicht zu unterscheiden. Man müsste schon genau hingucken. Das Ganze sei natürlich völlig unbedenklich für den Honigendverbraucher, setzte er dann lächelnd hinzu. Was es nicht alles gibt, ist doch kaum zu glauben, dass jemand leuchtende Bienen gebrauchen kann. Den Entschluss zu fassen war nicht schwierig. Die Situation war untragbar, die Konsequenz nur logisch. Es soll ja Frauen geben, die mit der Untreue ihres Gatten umgehen können, aber das sind arme Würstchen, denen es an Ich-Stärke mangelt. Keine Frau, die etwas auf sich hält, kann so einen Zustand auf Dauer akzeptieren. Der Einzige, der hier seit Jahren profitierte, war Roger. Da die Sache mit der Bohrinsel eine Lüge war, finanzierte ich offensichtlich auch das Pflegeheim dieser widerwärtigen Alten, die immer nur versucht hatte, ihren Sohn gegen mich aufzuhetzen, und das Leben im Glück in Perl. Dieser Gedanke gab vielleicht endgültig den Ausschlag. Verstehen Sie? Eine Scheidung kam nicht in Betracht. Wenn ich mich schon von ihm trennte, schwebte mir eine finale Lösung vor. Mit ein bisschen Geschick konnte ich sogar 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen. Dieses vermaledeite Flittchen, diese Marlies und ihre Brut würden mitbestraft. Als er nach Hause kam, war ich bestens vorbereitet. Als Marlies die erste schlicht weiße Tüte in ihrem Garten fand, sah sie neugierig hinein. Fleisch, ein großes Stück, vergammelt und von allerhand Getier bewohnt. Der Gestank war entsprechend, käsig, süßlich. Ihr wurde speiübel. Selbstverständlich war sie irritiert, schließlich war es nicht unbedingt gängige Praxis, dass sich die Nachbarn gegenseitig verweste Fleischbrocken in den Garten warfen. Angeekelt entsorgte sie die unbestellte Lieferung im Mülleimer. Sicher hätte sie den unliebsamen Zwischenfall auch rasch vergessen, wäre nicht nach 3 Tagen wieder solch eine Tüte. Diesmal rief sie die Polizei. Nicht, weil sie hysterisch geworden wäre, nein, nein. Der eigentliche Grund war, dass es sich, was man trotz der fortgeschrittenen Zersetzung erkennen konnte, um ein Bruststück mit Warze handelte, lockig schwarz behaart. »Du liebe Güte«, keuchte der Beamte, der einen raschen Blick auf das Stück geworfen hatte. »Vielleicht vom Schwein, sieht ja eklig aus.« »Sie sollten besser schnell herausfinden, wer mir solche Dinge in den Garten wirft, nicht auszudenken, wenn mein Sohn so etwas findet.« Marlies war empört. »Dabei weiß hier jeder, wie sensibel der Kleine ist. Ich hatte wirklich nicht erwartet, dass jemand uns so etwas antut.« Für Marlies begann eine Zeit des Horrors. Bald traute sie sich nicht mehr vor die Tür, aus Angst wieder einen Fund zu machen. Wissen Sie, im Grunde bin ich eine sensible Seele, aber alles hat seine Grenzen. So fiel es mir zwar nicht leicht, Ihnen bei unserem letzten Spaziergang durch die Weinberge im Waldgebiet westlich des Ortes zu erschlagen, doch allzu sehr schmerzte es mich auch nicht. Der Stein durchdrang mühelos seine Schädeldecke, Hirn trat aus, blass und glibbrig. Kein schöner Anblick, sicher. Als nächstes musste ich inzwischen lagern. Ganz frisch wollte ich ja seine Zweitwitwe nicht mit seinen Überresten überraschen. Mit wenigen Handgriffen arrangierte ich alles so, dass man, sollte er überraschend gefunden werden, von einem Sturz ausgehen müsste. Spannend war, ihm beim Verwesen zuzusehen. Jeden zweiten Tag ging ich bei ihm vorbei. Und ich muss zugeben, die Veränderungen waren fulminant. Die Fliegen waren schnell vor Ort und die Maden besiedelten seinen Körper innerhalb kürzester Zeit. Der fremde Mann vor ihrer Haustür wies sich als Kriminalkommissar aus. »Ja, bitte?« fragte Marlies etwas unterkühlt, fast unfreundlich. »Ich bin wegen der Tüten hier.« »So?« »Der Inhalt ist humanen Ursprungs.« Er sah das Flackern in ihren Augen. »Das heißt, es stammt von einem Menschen.« »Warum sollte mir jemand Teile eines Menschen? Oh mein Gott, ein zerstückeltes Mordopfer!« Dann stürmte Marlies durch eine Tür und man hörte, wie sie sich erbrach. Kommissar Thomas Huber kannte diese Reaktion, wartete geduldig. Der Wasserhahn, die Spülung, der Wasserhahn. Nun, irgendwann musste sie zu ihm in den Flur zurückkommen. Er hatte noch weit unangenehmere Dinge mit ihr zu besprechen. Er wippte von den Fersen auf die Zehen und zurück, betrachtete die großformatigen schwarz-weißen Fotografien an der Wand. Vater, Mutter, Kind, offensichtlich eine glückliche Familie. Entschuldigung, sie stand vor ihm, blass, der Haaransatz noch feucht vom ausgiebigen Abwaschen des Gesichts. Ah, geht vielen so. Also wie gesagt, das Fleisch ist humanen Ursprungs. Eine männliche Leiche wurde zerstückelt und dann portionsweise in Tüten verpackt, zu ihrem Haus gebracht. Wir fragen uns, warum beschenkt man nun ausgerechnet sie damit? Fragte der Kriminalkommissar. Marlies wirkte, als habe sie die Frage nicht verstanden. All dieses Getier! Sie wurde noch eine Nuance blasser. Er ist schon länger tot, nicht wahr? Das ist nicht zu leugnen, seit 2 Wochen etwa. Warum wirft jemand die Leichenteile in meinen Garten? Fragte Marlies und schüttelte den Kopf. Wenn der Täter das Opfer verschwinden lassen wollte, hat er doch den falschen Weg gewählt. Wir glauben nicht, dass er etwas verschwinden lassen wollte. Sondern? Nun war Marlies deutlich gereizt. Wir gehen davon aus, dass der Täter uns etwas mitteilen wollte. Aha. Wenn Sie nicht gemeint waren, bleibt nur Ihr Mann als Adressat. Wir würden uns gern mit ihm unterhalten. Marlies nickte. Ja, aber das wird im Moment nicht möglich sein. Er ist auf einer Vortragsreise in Südafrika. Dort kann man ihn doch sicher erreichen. Seine Nummer bitte. Er hat sein Handy nicht dabei. Marlies merkte nun selbst, wie sonderbar das klang. Unsicher schob sie eine Erklärung nach. Er hat keine Flat für Afrika. Und wenn ich ihn dort anrufe, kostet es richtig Geld. Bis zu seiner Rückkehr wird er sich nicht melden. Das halten wir immer so. Aus der Überprüfung Rugas ergab sich eine Verbindung nach Schengen. Die DNA-Analyse der inzwischen 4 gefundenen Leichenteile ließ darauf schließen, dass sie tatsächlich alle zum selben Körper gehörten. Die Untersuchung der Maden, die das Fleisch besiedelten, wies darauf hin, dass die Tiere einen kompletten Entwicklungszyklus durchlaufen haben mussten. In einer der Tüten habe ich bernsteinfarbene Hüllen gefunden. Nach der letzten Phase der Verpuppung und des Schlüpfens bleiben dort nur die Mundwerkzeuge zurück. Ist sehr interessant. Die gesamte Made löst sich auf und organisiert sich neu. Heraus kommt eine fertige Fliege, meinte der Rechtsmediziner. Die erste Generation ist ausgeflogen, die zweite schon recht gut entwickelt, passt. Und nein, die Maden können mir nicht erzählen, woher ihre Mutter kam. Ihr müsst schon selbst herausfinden, welche der Ehefrauen euch verdächtiger erscheint. Heute hab ich es in den Nachrichten gehört. Marlies wurde unter Mordverdacht festgenommen. Man gehe davon aus, dass sie hinter das Doppelleben ihres Gatten gekommen war. Die Fleischstücke habe sie selbst in ihrem Garten abgelegt, um den Verdacht auf die zweite Frau zu lenken, die mit ihren Kindern in Schengen wohnt. Sie haben die leuchtende Biene gefunden, die ich mitgenommen und an einem der Fleischstücke habe krabbeln und sterben lassen. Und sie wissen sogar schon, woher sie stammt. Tiere mit geringem Bewegungsradius, sagte der Sprecher des Labors, keine Grenzgänger. Über Perl hinaus sei nie eine von ihnen gekommen.